Schulen sind meistenorts schon 2 Wochen geschlossen, viele Geschäfte auch schon 1 Woche wegen der Ansteckungsgefahr. Mit Kontaktverboten und Ausgangssperren werden soziale Kontakte auf ein Minimum reduziert und das öffentliche Leben nahezu lahmgelegt. Ist das die richtige Strategie oder sind diese Maßnahmen überzogen? Gehen sie vielleicht sogar nicht weit genug? Fragen, denen wir auch in unserem wegen der Corona-Krise veränderten Sendeschema an dieser Stelle nachgehen. Heute Vormittag weniger aus medizinischer Sicht, sondern mit der Fragestellung, die deutsche Corona-Politik angemessen oder übertrieben. Das ist heute das Thema mit Martin Sagatta im Studio und heute ohne Gäste bei mir im Studio, aber zugeschaltet aus Bonn ist Gerd Landsberg, der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Aus Kiel ist mit dabei Frank Roselieb, er ist geschäftsführender Direktor des Instituts für Krisenforschung an der Universität Kiel. Ein vielgefragter Mann in diesen Zeiten. Er diskutiert bis 11 mit uns, dann wartet schon für ihn der nächste Termin. Und mit Professor Axel Schmidt haben wir auch einen Epidemiefachmann in unserer Runde. Er ist Facharzt für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie am MVZ-Labor in Bochum, an einem medizinischen Versorgungszentrum also. Und uns heute von zu Hause zugeschaltet, aus der Quarantäne heraus, wegen eines Corona-Falls in seinem Labor. Und Herr Schmidt legt auch Wert darauf, dass er zwar als Fachmann dabei ist, aber hier seine Privatmeinung kundtut. Und die ist durchaus auch kritisch. Das werden wir dann hören zur aktuellen Corona-Politik. Vorneweg ist mir noch wichtig zu betonen, dass es heute nicht vorwiegend um medizinische Fragen gehen soll. Die behandeln wir dann morgen wieder an dieser Stelle, sondern um den Umgang der Politik mit Corona, jedenfalls soweit man das trennen kann. Als Hörer oder Hörerin können Sie sich natürlich auch einbringen, wie immer unter unserer kostenfreien Telefonnummer 00800 44 64 44 64. Schreiben Sie ansonsten eine Mail an kontrovers@deutschlandfunk.de. Ich wiederhole die Nummer noch einmal: 00800 44 64 44 64. Und damit wollen wir die Diskussion jetzt auch beginnen mit den Ersten, die sich heute Morgen schon bei uns gemeldet haben zur Frage, die deutsche Corona-Politik angemessen oder übertrieben.
Engel Stolpen. Die deutsche Corona-Politik ist übertrieben. Übertrieben deshalb in Bezug auf die Ausgangssperren. Das ist, man sollte doch die Leute etwas mehr an die frische Luft lassen und nicht nur in ihren Wohnungen einschließen. Man sollte aber auch dabei bitte sehr die Kontrolle über das Mobilfunktelefon, also die Bewegung, erlauben.
Thomas Fiedler aus Putlitz. Also ich glaube nicht, dass es übertrieben ist, weil wenn man sich die Bilder aus Italien anguckt, ich glaube nicht, dass hier jemand diese Zustände haben möchte. Viel problematischer ist meiner Meinung nach, dass die Vorsorge im Vorfeld für solche Vorfälle überhaupt nicht eingeplant ist.
Kronmann, Nürnberg. Also die Corona-Politik ist absolut angemessen. Ich finde, vor allem sieht man mal, wie Herr Markus Söder und Olaf Scholz, was die für eine gute Rolle spielen. Unangemessen finde ich, dass man jetzt jede verkrachte Existenz versucht zu retten. Also wir können nicht jeden Kneipier, jede Solo-Selbstständigkeit, die ja vor der Krise auch schon am Wanken waren, jetzt retten.
Also, Sie haben es gehört, sehr geteilte Meinungen unserer Hörer. Frank Roselieb, geschäftsführender Direktor des Instituts für Krisenforschung an der Universität in Kiel. Von Umfragen wissen wir, dass eine große Mehrheit der Deutschen mit diesen Ausgangs-, mit diesen Kontaktverboten einverstanden ist. Aber irgendwie hat man doch den Eindruck, wir scheinen relativ unvorbereitet jetzt auf diese Situation. Oder stimmt das nicht aus Ihrer Sicht?
Also Olaf Scholz hat ja, glaube ich, im Bundestag erklärt, dass es kein Drehbuch für Corona gibt. Da gebe ich ihm insofern recht, Corona steht auf dem Titelblatt nicht drauf, aber es gibt natürlich Drehbücher für Pandemien. Wir hatten 2002 SARS. Wir hatten 2009 die Schweinegrippe, die auch als Pandemie eingestuft wurde. 2007 hat man bereits angefangen, das zu trainieren in groß angelegten Lükex-Übungen, länderübergreifenden Katastrophenübungen. Dann hat man das Ganze wiederholt 2013. Das heißt, das Drehbuch für Corona ist längst geschrieben, auch wenn der Titel ein anderer ist. Und unabhängig von diesen konkreten Maßnahmen zur Pandemie gibt es eben ein sehr, sehr umfangreiches Katastrophenmanagement, was im Hintergrund steht. Das wissen die Bürger meistens nicht. Man hat die Katastrophenkommunikation runtergefahren, einfach um Terroristen, Links- und Rechtsextremen, da keine Ansatzpunkte zu geben, um so ein System im Krisenfall noch mehr zu destabilisieren.
Professor Axel Schmidt, Virologe in unserer Runde, Virologe in Bochum arbeiten Sie. Ich habe es zitiert, 95% der Deutschen sind zufrieden mit den Maßnahmen, zumindest diese Kontaktverbote, diese Einschränkungen, die wir da haben, diese Ausgangsverbote oder Kontaktbeschränkungen, muss man sagen. Was haben Sie da auszusetzen? Wenn ich Sie richtig verstanden habe, als wir telefoniert haben, halten Sie das ja nicht unbedingt für die richtigen Maßnahmen?
Ja, ich möchte erstmal richtigstellen. Also ich bin nicht wegen eines Corona-Falls im Labor freigestellt. Ich habe Spätdienst heute. Das ist ein Missverständnis gewesen.
Also.
Aber ich denke, ich möchte mich ganz gerne an dem Flyer ausrichten, den Sie geschickt haben, wo steht, ist es die richtige Strategie? Mhm. Ich persönlich sehe keine Strategie. Also ich sehe eine Extrapolation von Maßnahmen, die ergriffen worden sind, zum Beispiel auch in China und so weiter. Ich sehe Sachen, wo geflickbessert worden ist, wo verschlechtbessert worden ist. Aber eine Strategie bezüglich des Was ist für mich derzeit nicht erkennbar.
Mhm. Was genau fehlt Ihnen da?
Ein Konzept. Und da würden wir zum Beispiel wir nachher vielleicht mal den Blick nach Schweden werfen können und sehen, wie man das dort handhabt, wo ich meine persönlich, also ich spreche rein aus meiner persönlichen als Privatmann und Ansicht, dass man da nicht ganz unadäquat gehandelt hat.
Das heißt, da dürfen die Leute noch auf die Straße, zumindest die Jüngeren, also man geht da einen ganz anderen Weg als die meisten anderen Länder und auch Deutschland.
Man hat sich da sehr viel Arbeit gemacht und stratifiziert, um die gefährdeten Personen zu schützen und die Leute, die nicht gefährdet sind, in einer gewissen Weise zu durchseuchen. Das können wir nachher nochmal näher betrachten. Mhm. Auf der anderen Seite geht es mir um das Wie. Die ganze Angelegenheit ist auch eine europäische Angelegenheit und die Europäische Union und die europäische Politik bildet das, glaube ich, nicht so ab, wie ich das gerne abgebildet sehe. Und die Kommissionspräsidentin der EU hat das in meinen Augen auch nicht zur Chefsache gemacht und so reagiert, wie man hätte reagieren können. Mhm. Und letztendlich hat dann die Bundesrepublik reagiert und die Bundesländer und der Föderalismus ist auch in Frage zu stellen, wie weiter in so einer Krisensituation denn dann förderlich ist.
Ja, da haben Sie gleich noch einige Themen aufgeworfen, die wir sicher in dieser Diskussion behandeln wollen. Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Sie bekommen das ja an der Basis direkt mit bei den betroffenen Kommunen. Wie ist Ihr Eindruck zu unserer Frage heute, die deutsche Corona-Politik, angemessen oder übertrieben? Wie stehen Sie dazu?
Also wir halten das, was die Bundesregierung und die Länder beschlossen haben, was wir ja umsetzen, schon für angemessen. Wir erfahren ja auch, dass die Menschen sich an diese Kontaktbeschränkungen, es ist ja keine Ausgangssperre, weitgehend halten, selbst bei gutem Wetter. Wenn Sie sich mal die Zahlen anschauen, es gab ja eine Statistik, wie viel Bewegung war zum Beispiel in den nordrhein-westfälischen Städten am Samstag, das ist ja der klassische Einkaufstag, 88% reduziert. Also das funktioniert schon und die Menschen merken auch zum ersten Mal vielleicht noch deutlicher, wie wichtig kommunale Verwaltung ist, nicht? Wir sind ja Träger der Gesundheitsämter, teilweise Träger der Krankenhäuser. Wir müssen das überwachen. Wir müssen auch bei allen Einschränkungen dann natürlich für sorgen, dass das Wasser weiterläuft, Abwasser, Müllabfuhr. Das sind gigantische Herausforderungen. Aber wir haben auch vor Ort eine hohe Zustimmungsrate der Menschen, dass einer sagt, also das geht alles nicht und das ist nicht richtig. Das sind wirklich Ausnahmefälle.
Herr Roselieb, Sie forschen da ja schon lange, wie man mit Krisen umgeht. Sie sagen, es habe ein Drehbuch zumindest gegeben für das Ganze. Nur wer bestimmt da im Moment die Politik? Wir haben es eben von Herrn Schmidt auch gehört, der eine ganz andere Meinung vertritt als Virologe, als die vorherrschende, an der sich die Politik orientiert. Er steht damit auch nicht alleine. Da gibt es renommierte Virologen, die ihm da sehr zustimmen würden. Haben wir da im Moment ein Primat der Virologen und welche Virologen sind das? Also hat die Politik da die Verantwortung gewissermaßen aus der Hand gegeben?
Wir haben in solchen Krisensituationen immer einen Zweigespann. Sie haben einerseits etwas böse ausgedrückt den Bad Guy. Der darf auch Ihnen als Bürger deutlich sagen, was Sie machen, ist gerade alles falsch. Halten Sie sich gefälligst an die Ausgangsbeschränkungen. Der darf auch Tote offiziell benennen. Das ist zurzeit gerade Lothar Wieler, der RKI-Präsident, der diese Rolle spielt, die spielt er auch sehr, sehr gut. Und das Zweite ist, die Politik, die darf immer nicht so böse sein, die möchte wiedergewählt werden. Die muss so ein bisschen Silberstreif am Horizont aufzeigen und ihnen deutlich machen, ja, die Krise ist da und sie ist hart, aber es wird einen Weg daraus geben. Hier sind entsprechende Hilfsprogramme. Was das Thema Föderalismus angeht, ist es so, wir haben das über Jahrzehnte immer wieder an Krisenfällen untersucht und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich meine zum einen, dass jetzt nicht die Diskussion gekommen ist, den Föderalismus in Frage zu stellen. Ich würde vielmehr empfehlen, noch eine Stufe tiefer zu gehen. Das gesamte Krisenmanagement in Deutschland ist seit Jahrzehnten so aufgebaut, dass wir ganz unten anfangen. Das heißt, wir haben nicht einen Krisenstab in Berlin, den gibt's natürlich, aber wir haben nicht mal 16 Krisenstäbe in den Ländern, auch die gibt's aktuell, sondern die Krisenstäbe, die eigentlich die ganze Kernarbeit jetzt leisten, das sind rund 400 Landräte, Oberbürgermeister, die jeweils in diesen kleinen Gebietskörperschaften das organisieren. Wenn Sie 83 Millionen Deutsche durch 400 teilen, kommen Sie irgendwo bei 200.000 raus. Das heißt, die haben wirklich die Regionen im Blick. Das Zweite, was hinzukommt, man darf nicht vergessen, auch die ganzen Rettungsorganisationen sind dezentral aufgebaut. Und wenn Sie die Fälle aktuell betrachten, zum Beispiel im Großraum München, der Fall eines großen Automobilzulieferers, die haben ganz pragmatisch gehandelt. Die haben sich gesagt, so ein Thema wie Pandemie, also eine Chinesin war bei uns zu Besuch, die ruft aus China dann an und sagt, ich habe da ein Problem, das wollte ich euch nur mitteilen. Was haben die gemacht? Die haben sich gesagt, naja, wir gehen zum Gewerbeamt, ach nee, Gesundheitsamt besser, und haben damit eine sehr schnelle und sehr effektiv wirkende Kette in Gang gesetzt. Das heißt, man sollte also gerade jetzt eigentlich merken, wie wichtig dieses dezentrale Prinzip ist, schnell am Menschen zu sein und eben Entscheidungen in der Fläche zu treffen. Und ich bin auch kein Freund davon, das europäische Krisenmanagement einzufordern. Wir schaffen es jetzt schon nicht, einen Krisenstab für 83 Millionen Deutsche. Wir haben natürlich einen Krisenmanager in Brüssel sitzen. Das ist ein Kommissar, der kommt, glaube ich, aus Slowenien. Der sagt selbst, er hat einen schicken Titel, aber keine Behörde hinter sich. Und für 500 Millionen Europäer das zu machen, das kann nicht gut gehen. Ich kriege das auch in den Telefonkonferenzen jeden Morgen mit. Da wird immer wieder die Frage gestellt, wieso haben die eigentlich in Spanien, in Frankreich und so weiter so viele Fälle? Und da sagen nicht alle, aber doch einige von den Experten, naja, schauen Sie sich an, wie die sich begrüßen. Bei uns sagen sie nicht mehr Hände geben. Das würde in Frankreich, in Spanien nicht funktionieren, weil dann begrüßen sie sich eben mit Küsschen links, Küsschen rechts. Das heißt, sie müssen auch die Kommunikation in solchen Situationen immer den Gegebenheiten anpassen und natürlich im Blick behalten, dass ein Gesundheitssystem wie das in Deutschland weit von dem entfernt ist, was sie in Bulgarien, Rumänien und teilweise sogar in Italien haben. Mhm.
Professor Axel Schmidt, Sie haben vorhin als Virologe die Handhabung dieser Krise im Föderalismus kritisiert. Jetzt müssen wir mit diesem Föderalismus in Deutschland aber leben. Würde Ihr Konzept, wenn ich Sie richtig verstanden habe, wäre das ja, die jungen Leute wie in Schweden rauslassen, die Älteren, die gefährdet sind, die Vorerkrankungen haben, die isolieren. Würde das im Föderalismus überhaupt funktionieren können? Also wenn Bayern das macht und das benachbarte Hessen oder Baden-Württemberg nicht, ginge Ihr Konzept unter diesen politischen Bedingungen in Deutschland überhaupt auf?
Ich kann das nicht beantworten, aber ich sehe das schwerlich.
Was schlagen Sie unter diesen Umständen dann vor? Oder war das jetzt reines Wunschdenken?
Erstmal eine Risikostratifizierung zu machen. Wir sehen ja die Menschen, die erkrankt sind, und wir sehen Verstorbene. Und hier wird an Coronavirus-Tote erinnert und davon gesprochen. De facto sind sie im Durchschnitt um die 80 Jahre alt. Es sind Patienten mit schweren Vorerkrankungen, da die aufgrund dieser Infektion dann früher gestorben sind, wo aber doch der Tod in manchen Fällen schon sehr, sehr nah absehbar gewesen ist. Russland hat ja davon abgesehen, das so zu deklarieren, und deklariert das schlicht und einfach als durch Pneumonie Verstorbene. Man kann mal darüber nachdenken, ob sowas sinnvoll ist. Also sind die wirklich an Coronavirus verstorben oder war das letztendlich der letzte, das I-Pünktchen auf der ganzen Angelegenheit? Auf der anderen Seite wissen wir, dass ein sehr großer Teil, fast 90%, gar nicht wirklich klinisch symptomatisch wird, oder 80%, ich will mich da jetzt nicht auf 10er-Zahl festlegen. Und dann gilt es einfach mal, das Risiko und überhaupt das Ausmaß dieser Erkrankung einzuschätzen und zu sehen, was sind Epiphänomene und wo liegt wirklich der apokalyptische Reiter. Mhm. Es gibt einen apokalyptischen Reiter.
Sind wir da hysterisch im Moment?
Nein, hysterisch möchte ich das nicht nennen. Wir sind in einer Informationspolitik, wo ich meine, wo es durchaus die Möglichkeit gibt, sich etwas zurückzunehmen. Und da erinnere ich nochmal an die Aussage, das kam ja auch nur per Pressespiel dazu, von deinem Kollegen Professor Reinhardt, dem Präsidenten der Bundesärztekammer, der wohl gesagt haben soll, also mal bitte nicht weiter, immer weiter vorpreschen, sondern langsam mal über Ausstiegsszenarien nachdenken.
Das wird ja im Moment in Deutschland auch diskutiert. Herr Landsberg, aus Sicht der Kommunen, Herr Roselieb hat es angesprochen, das wird runtergebrochen auf 400 Landkreise bzw. Landräte. Sie erleben das vor Ort. Was ist das dringendste Problem im Moment?
Also zunächst mal glaube ich, dass auch in der Krise der Föderalismus funktioniert. Nehmen Sie mal das Beispiel Heinsberg. Da haben Sie die Schulen schon geschlossen. Da haben wir in anderen Bereichen darüber noch gar nicht gesprochen. Das wäre, wenn das alles von Berlin zum Beispiel gelenkt würde, hätte das gar nicht funktioniert. Die lokalen Situationen sind unterschiedlich. Es gibt ja auch, wenn es auch nur Nuancen sind, zwischen den Ländern Unterschiede. Ich habe das Gefühl, dass sich das bewährt. Vor Ort haben wir natürlich den Krisenstab und wir haben eine Vielzahl von Problemen. Wir haben natürlich auch personelle Probleme. Wir sollen kontrollieren, müssen aber auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schützen. Wir müssen dafür sorgen, dass bestimmte Verwaltungsleistungen weiterlaufen. Nehmen Sie das einfache Beispiel Zulassung von Kraftfahrzeugen. Natürlich muss der Handwerker sein Auto zugelassen kriegen und das technische Hilfswerk auch. Also es ist eine Vielzahl von Einzelproblemen und ich bleibe dabei, das können Sie lokal besser lösen, als käme das jetzt, sagen wir mal, aus Berlin oder alles aus der Landeshauptstadt. Und das Beispiel Schweden, was ja gespannt sein wird, wie es endet, ist vielleicht auch ein bisschen andere Situation. Schweden ist sehr dünn besiedelt und die Einstellung zum Staat, also einem Ratschlag des Staates schnell zu folgen, ist in Schweden sicherlich ausgeprägter als in Deutschland.
Mhm. Herr Roselieb, Sie haben uns vorhin gesagt, alles folgt jetzt einem Drehbuch. Wir haben uns diese Woche in der Mittagssendung oder in der vergangenen Woche in der Mittagssendung auch schon mal unterhalten, wo Sie sagten, es gibt entsprechende Vorrichtungen, Vorräte, da ist vorgesorgt für Lebensmittel, niemand müsste eigentlich hamstern. Wie ist das jetzt aber, was sich uns so aufdrängt mit der medizinischen Versorgung, mit Schutzmasken, mit Schutzanzügen für die Krankenhäuser? Ist da zu wenig passiert oder hat man sich so etwas, einen solchen Bedarf, einfach nicht vorstellen können?
Sie brauchen, um Maßnahmen in Deutschland durchzusetzen, immer ein erhebliches Maß an Leidensdruck. Das heißt, Sie müssen diese ganzen Maßnahmen finanzieren. Wir haben das zum Beispiel damals in der Ölpreiskrise gesehen. Die erste war 73, da dachte man, ach, das kommt nicht wieder. Dann gab es 79 eine zweite Ölpreiskrise und erst dann hat die damalige Bundesregierung gesagt, okay, um da beim nächsten Mal gepuffert zu sein, verpflichten wir jetzt per Gesetz die Mineralölkonzerne, sogenannte Vorratslager anzulegen. Das heißt, die müssen bis heute etwa 3 Wochen lang bevorratet sein. Die wissen, was sie entsprechend in 3 Wochen rausgeben. Das Doppelte müssen sie quasi bereitliegen haben. Und ich bin mir sicher, das geht jetzt so weiter. Wir haben dann irgendwann mit der Nahrungsmittelvorratung angefangen. Da waren teilweise ganz banale Ereignisse wichtig. Gar nicht unbedingt der Kalte Krieg, sondern vielmehr Lebensmittelkrisen, die man erlebt hat. Es gab in den 80er Jahren den Birkel-Nudel-Skandal. Es gab Glykol-Skandal im Wein. Da hat man gemerkt, es könnte Situationen geben, da wird es vielleicht ein bisschen schwierig, wenn Produktion runtergefahren werden muss, irgendwelche großflächigen Kontaminationen eintreten. Und da hat man dann angefangen, über die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung diese sogenannten Notlager einzurichten. Die sind an 150 Standorten bundesweit platziert und werden auch kontinuierlich erneuert. Ich bin mir sicher, dass man nach dieser Krise auch den Gesundheitsbereich nochmal durchdenkt. Da geht es gar nicht nur um die Bevorratung. Es geht auch immer um die Frage, wer produziert mir das eigentlich? Also es gibt ganz banale Probleme zurzeit. Einerseits sollen sie Homeoffice machen, andererseits sind die Webcams in Deutschland ausverkauft. Ganz egal, wo sie reinschauen, da haben sie Lieferzeiten von 4 bis 6 Wochen. Das heißt, viele Sachen scheitern daran, dass wir eben auf globale Logistik angewiesen sind. Und das betrifft solche Sachen wie Masken beispielsweise auch. Da wird man also sowohl in die Bevorratung reingehen müssen, als auch eben in die Logistikketten und sagen, nein, bestimmte strategische Produkte, auch wenn sie viel teurer sind, produzieren wir weiter in Deutschland.
Wenn Sie sagen, der Leidensdruck war nicht hoch genug, hat die Politik so etwas unterschätzt? Es gab ja entsprechende Warnungen vor Pandemien immer wieder. Und wenn ich hier Politik sage, meine ich die uns Medien gleich mit. Wir haben ja diese Berichte auch zur Kenntnis genommen, aber wahrscheinlich nicht wichtig genug eingeschätzt. Also hat man das unterschätzt?
Wir sprechen in der Krisenforschung von Pandemien immer als Extremrisiken. Das sind also Fälle, die treten sehr selten ein. Aber wenn sie eintreten, haben sie eben riesengroße Auswirkungen. Wenn Sie an die spanische Grippe denken, die ist 100 Jahre her, da war die Medizin noch eine ganz andere. Da haben Sie mal so eben 50 Millionen Tote gehabt. Also Dimension, die kennen wir sonst nur von Weltkriegen. Und wenn Sie mal ganz pragmatisch rangehen, also jenseits irgendwelcher Ideologien und sich die Fakten anschauen, dann werden Sie feststellen, dass zum Beispiel im vergangenen Jahr bei Naturkatastrophen 9000 Menschen ums Leben gekommen sind. Trotzdem sind diese grünen Risiken, Klimawandel, Naturkatastrophen sehr, sehr hoch in der Wahrnehmung. Das sehen Sie, wenn Sie sich die Zahlen aus Davos angucken. Die haben auch so ein Risikopanel, wo Sie immer abfragen, was die Entscheider für wichtig halten. 9000 Tote im gesamten vergangenen Jahr durch Naturkatastrophen. Das stirbt statistisch gesehen an 2 bis 3 Tagen weltweit im Straßenverkehr. Das heißt, da wurde einfach die Risikowahrnehmung verschoben, weil eben viele Themen nach oben gepusht wurden. Und diese ganz menschlichen Themen, Gesundheit, das ist sehr weit nach unten gerückt. Und da müssen wir sicherlich nachjustieren. Das muss jeder Einzelne machen, um wieder die Wichtigkeiten richtig zu sortieren.
Herr Landsberg, erleben Sie das vor Ort auch? Müssen sich da jetzt die einzelnen Landkreise strecken oder bekommen Sie da genug Hilfe von den Ländern, beispielsweise bei der Beschaffung jetzt von medizinischer Ausrüstung?
Also die Beschaffung geht zu langsam, wobei wir natürlich wissen, dass das an den weltweiten Lieferketten liegt. Es kommt einiges an, also zum Beispiel in meiner Heimatstadt Bonn haben jetzt vor wenigen Tagen in einer großen Halle Ärzte Masken abholen können, Desinfektionsmittel. Das läuft schon besser als noch vor 2 Wochen, aber je nachdem, wie es sich entwickelt, reicht das nicht. Es gibt ja auch viele Firmen, die sich jetzt umstellen, die haben vorher Alkohol produziert, jetzt produzieren die Desinfektionsmittel, aber so eine Volkswirtschaft braucht ein bisschen, um sich auf diesen Krisenmodus einzustellen. Aber wir haben das Gefühl, es wird besser, weil natürlich auch die Aufmerksamkeit eine andere ist.
Sie hören den Deutschlandfunk, die Sendung der Vormittag. Heute unsere Diskussion zum Thema: Die deutsche Corona-Politik angemessen oder übertrieben? Sie können sich noch an der Diskussion beteiligen, indem Sie uns kostenfrei anrufen unter der 00800 44 64 44 64 oder schreiben Sie uns eine E-Mail an kontrovers@deutschlandfunk.de. Weiter geht es mit unserer Sendung der Vormittag. Heute zum Thema: Die deutsche Corona-Politik angemessen oder übertrieben. Lassen wir Hörer zu Wort kommen. Zunächst mal zitiere ich aus einigen Mails. Da schreibt uns Rolf Scheier zum Beispiel: Den Umgang in der Bundesrepublik mit der Pandemie halte ich für angemessen. Trotz der Hilfen für Kranke aus Frankreich und Italien fehlt mir allerdings europäische Solidarität. Susanne Röther, die schreibt uns: Die seit einer Woche geltende Maßnahmen hätte man 2 Wochen früher anordnen müssen, dann hätten wir jetzt ganz andere Zahlen. Und noch eine Mail von Froni Kiefer: Die Politik hat in Deutschland nach eingehender Prüfung relativ schnell reagiert und die Gründe sehr klar dargelegt. Nun liegt es an jeder und jedem Einzelnen, eine Situation über mehrere Wochen oder gar länger auszuhalten. Und Frau Schmidt aus Berlin hat uns angerufen. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen, hier ist Schmidt.
Ja, hallo.
Ja, also ich finde, dass die Maßnahmen angemessen sind. Ich spreche aus Berlin. Und es ist eigentlich hier, es ist eine ruhige Atmosphäre, besonnen. Man ist freundlich miteinander, man geht aufeinander zu mit großem Abstand. Ja, also bei dem allermeisten, also ganz wenige, die sich nicht daran halten. Also was mich jetzt wirklich, wirklich betroffen macht, ist, wie viel Ungeduld da ist. Man müsste. Kein Vertrauen irgendwie, also das Vertrauen so gebrochen. Ich finde, es ist wichtig, dass doch jetzt die Medien auch eher eine Ruhe ausstrahlen, Fakten bringen, neutral sind. Sie dürfen bezeichnen natürlich, also das, was falsch ist, kann man bezeichnen. Aber ich finde, diese Aufgeregtheit, die tut dem Volk nicht gut. Ich meine, wir haben jetzt wirklich sehr turbulente Zeiten schon im ganzen letzten Jahr und immer hinter uns. Ja? Und ich finde einfach, dass jetzt Ruhe einkehren muss und Besonnenheit. Und ich finde, da haben die Medien ganz besondere Aufgabe dabei, weil die Medien werden jetzt, ob das Radio, ob das Fernsehen ist, es ist egal. Also es ist, denke ich, eine sachlich ruhige Atmosphäre würde wirklich zuträglich sein. Mhm. Ja? Und ich meine, man kann doch wirklich sehen, dass unsere Politiker tun was und es ist auch schon angesagt worden, dass schon ein Programm aufgestellt wird, wie jetzt in den einzelnen Phasen mit Wissenschaftlern, mit allen wird erarbeitet, wie man dann vorgehen kann. nun kann man doch mal etwas Geduld haben und die Ruhe bewahren. Und ich finde, das ist unsere Zeit. Wir können nicht alles machen. Es gibt so viele, die wirklich alles machen und auch besser machen. Natürlich immer alles besser machen. Wenn ich trocken sitze, dann kann ich alles besser machen.
Frau Schmidt, ich danke für Ihren Anruf. Das deckt sich ja offenbar auch mit den Umfragen, die wir haben. Dass 95% der Bevölkerung, heißt es da, mit den Maßnahmen, die da getroffen wurden, weitgehend zufrieden sind. Herr Winkler aus Leipzig, guten Morgen. Denken Sie ähnlich?
Ja, guten Morgen. Ja, doch, durchaus. Also ich will mein Statement mal mit dem Spruch beginnen. Hinterher ist man immer schlauer. Mhm. Es treten ja nur doch hin und wieder mal.
Wir Medien schlau. Auch, ja.
Ja, mhm. Gut, ja. Mhm. Also wenn Sie sagen, wir Medien aus, da muss ich mal erinnern an die Talkshow von vor 14 Tagen im Fernsehen. Die Frau Will, wie die dort versucht hat, den Herrn Söder, der sich ja nicht wirklich Mühe gibt, dort ein bisschen, ich sage nicht fertig zu machen, aber in der Enge zu treiben, das fand ich sowas von daneben, aber sowas von daneben. Mit so viel Arroganz an so ein Thema ranzugehen, das gibt es gar nicht. Das muss ich auch jetzt am Rande loswerden.
Ja, da gab's auch ein kleines Problem, da ist zumindest darüber berichtet worden, dass man um den richtigen Weg gestritten hat. Ich glaube, der Kollegin ging es darum. Aber Sie sagten auch am Rande, was ist Ihr eigentliches Anliegen?
Ja, also ich sagte ja schon, also ich bin in dem Vorgespräch mit Ihrem Mitarbeiter, ich beneide keinen der Politiker, die jetzt in der Situation sind, Entscheidungen treffen zu müssen. Ich meine, wenn es um unser Land geht, da geht es um knappe 90 Millionen Einwohner und dort immer das Richtige zu entscheiden, das ist schon nicht so ohne. Und wenn man sieht, unter welchem Druck die stehen, die zuständigen Minister, Finanzminister, Wirtschaftsminister, Gesundheitsminister, Innenminister, sind täglich in irgendwelchen Fernsehshows zu sehen und dann müssen sie ihre normale Arbeit ja auch noch machen und privat haben sie auch noch ein bisschen Leben. Also das ist schon gewaltig, was den Menschen abverlangt wird. Was mir aber große Sorgen bereitet, ist, wie lange wird denn das Geld reichen, das jetzt zusätzlich ausgegeben werden muss. Wir können uns ja nicht bis ins Unendliche nur verschulden. Und da fällt mir ein, Deutschland verfügt ja über einen nicht gerade geringen Goldschatz oder ein Goldvermögen, das in Amerika bei der Fed liegt. Warum holpert denn das Zeug nicht ran und macht das zu Geld und verwendet das dann dazu? Das würde eine große Entlastung bringen. Mhm. Das war es im Wesentlichen.
Ja, dann danke ich ganz herzlich für diesen Anruf. Also, wir haben jetzt gehört, wir bräuchten mehr Geduld. Wir sollen nicht ungeduldig werden. Politiker sind nicht zu vermeiden. Haben eine schwere Aufgabe in dieser außergewöhnlichen Situation. Professor Axel Schmidt, gehen Sie denn so weit mit? Sie hören es in der Bevölkerung, ist die Zustimmung auch bei unseren Hörern zur Politik in diesen Momenten sehr, sehr groß. Teilen Sie das auch?
Zumindest ich stimme das auf jeden Fall definitiv der Aussage von Frau Schmidt aus Berlin zu, dass es im Moment wirklich heißt, Ruhe und Besonnenheit zu zeigen, auch im Rahmen der Medienethik. Denn Panik, es gibt ein altes Sprichwort aus der Psychiatrie, Panik ist die Königin der Neurosen. Das ist sicherlich im Moment nicht das, was angesagt ist. Und auch wir müssen uns nicht nur über die somatischen Erkrankungen hier im Volke Gedanken machen und in Europa und überhaupt, sondern auch um die psychiatrischen Erkrankungen, die letztendlich mit dazukommen, dadurch ausgelöst werden. Auf der anderen Seite hat es mich sehr erfreut zu hören, dass der Marburger Bund gesagt hat, dass wir Schutzausrüstung und so weiter auch möglichst hier im eigenen Lande herstellen sollen, um da eine größere Menge an Autonomie zu haben und weniger Abhängigkeiten zu haben. Ich gehe mit diesen Aussagen vollständig einig.
Mhm. Herr Roselieb, wir haben es jetzt gehört, auch der Hörer, der da sagte, Politiker sind nicht zu beneiden, macht sich schon Sorgen, wie es wirtschaftlich weitergeht. Ist denn diese Diskussion, die jetzt schon angelaufen ist, also wie kommen wir da wieder raus aus diesen Beschränkungen, die den Menschen im Moment aufgelegt werden, ist die jetzt in diesem Moment unsittlich oder gehört das jetzt nicht auch dazu, schon da über Pläne zu diskutieren und den Menschen vielleicht auch Hoffnung zu machen?
Also von der Logik der Pandemieplanung sind wir jetzt so bei vielleicht 35-40% des Weges angekommen. Das heißt, da liegen noch einige Kapitel vor uns. Den Gipfel sehe ich auch aktuell noch nicht. Den würde ich so in 2 bis 3 Wochen sehen. Natürlich muss man auch schon sich die Frage stellen, wie mache ich dann den Abstieg weiter, wenn ich den Gipfel erreicht habe und jetzt wieder ins sichere Tal zu runterkomme. Das macht man derzeit auch. Da laufen auch in den ganzen Telefonkonferenzen, an denen ich dabei bin, natürlich schon die Vorbereitung. Sorgen macht uns und auch der Politik gar nicht so sehr die aktuelle Krise. Da sind durchaus Pakete im Gang, die Liquiditätshilfen durch das Sofortprogramm und so weiter. Sorgen macht uns die Zeit danach, denn es wird dann natürlich brauchen, bis die Wirtschaft wieder anläuft. Sie können den Motor nicht sofort wieder auf 180 beschleunigen. Das sehen Sie auch in China. Und dann werden viele Unternehmen merken, dass die Konsumenten ihre ganzen Nachfragestrukturen völlig überarbeitet haben. Das heißt, die gehen ganz anders aus der Krise raus und nach der Krise weiter als vorher. Wenn Sie sich den kommunalen Bereich anschauen, man sollte zum Beispiel nicht glauben, dass Geschäftsreisende oder auch Kongressveranstalter jetzt nach der Krise zum Tagesgeschäft zurückkehren werden. Da haben sehr viele gemerkt, naja, Webcams gehen eigentlich auch und Kongress, nee, das ist mir alles zu nah, da gehe ich jetzt die nächsten Wochen erstmal nicht hin. Und da muss man sich eher auf die Krise nach der Krise vorbereiten, als jetzt auf die Krise in der Krise. Da werden nämlich die wirtschaftlichen Auswirkungen noch ganz andere sein und die lassen sich nur schwer planen, weil man noch nicht genau weiß, wohin tendieren die Konsumenten jetzt.
Und wohin Uwe Sentig geht, der uns aus Mönchengladbach angerufen hat? Nein, die Leitung steht noch nicht. Dann gebe ich den Ball weiter an den Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg. Es wurde eben schon angesprochen, die Kommunen würden da in große Schwierigkeiten kommen, finanziell. Wir haben es in den Nachrichten eben auch gehört, Herr Landsberg. Mir war die Umfrage neu, die ich eben in den Nachrichten gehört habe. Nur jede fünfte Kommune verfügt über einen Notfallplan und die größeren sagen, den gibt es zwar, aber der sei unbrauchbar. Sie haben sich vorhin sehr positiv geäußert. Gibt es diese Probleme?
Natürlich in dieser Form. Probleme. Wir haben natürlich eine Pandemie, wie wir sie jetzt erleben, nie geübt. Und natürlich hat es für Hochwasser oder Brände auch konkrete Pläne gegeben, aber für diese Situation noch dazu flächendeckend natürlich nicht. Gleichwohl vor Ort funktioniert das. Aber auch das ist ja thematisiert. Die Kommunen stehen natürlich finanziell vor einer riesen Herausforderung. Die Gewerbesteuer bricht weg, die Einkommenssteuer, wo wir beteiligt sind, bricht weg. Die Leute wollen Stundung, das ist alles nachvollziehbar. Das heißt, es wird ohne einen auch finanziellen Rettungsschirm für die Kommunen nicht gehen. Der Bund hat ja die Schuldenbremse gerade im Grundgesetz aufgelöst. Die Länder auch. Das heißt, man wird den Kommunen massiv helfen müssen, damit das weiter funktioniert. Aber richtig ist auch, wir müssen auch an die Zeiten nach der Krise denken. Und ich würde das sehr unterstützen. Die Lebensverhaltensweisen werden sich ändern. Ich erlebe das als Verbandsvertreter. Früher hieß es immer, also da musste hin und dort. Auf einmal geht das per Videokonferenz und unter uns, das ist nicht immer schlechter. Es geht konzentrierter, es geht meistens schneller und es gibt auch gute Ergebnisse. Und das wird bleiben. Also ich glaube, Deutschland wird nach der Krise nicht wieder wie vorher sein. Es wird anders sein und keiner weiß, wie sich das entwickelt. Insbesondere auch die Wirtschaft in den Städten. Bei allen Hilfsmaßnahmen, die es jetzt gibt, wird es natürlich viele Unternehmen geben, die das schlicht nicht überleben, mit gravierenden Auswirkungen, auch hohe Arbeitslosigkeit. Also die eigentliche Herausforderung kommt dann auf uns zu und auch darauf muss sich Politik vorbereiten. Aber es gibt ja auch was Gutes, das zeigten ja auch die Anrufe eben von Frau Schmidt oder Herrn Winkler. Auf einmal herrscht ja offenbar ein großes Vertrauen zur Politik, was wir vorher ja so nicht kannten. Da wurden Politiker eigentlich immer in die Pfanne gehauen und sie machten es nie richtig, nicht genug. Insofern ist das vielleicht auch ein neues Gemeinschaftsgefühl in der Gesellschaft, was dann auch hilft, nach der Krise da wieder rauszukommen. Aber das wird ganz sicher ein langer Weg sein.
Uwe Sentig aus Mönchengladbach am Telefon. Guten Morgen.
Guten Morgen, schönen guten Morgen aus Mönchengladbach.
So, warum haben Sie sich bei uns gemeldet?
Ja, ich bin scheinbar einer der wenigen, der zu dem Thema eine etwas andere Auffassung hat. Ich bin selber Krankenpfleger. Mein Eindruck ist, es wird da im Moment ein riesen Hype gemacht um dieses Coronavirus. Wenn ich mir mal einfach, was jeder andere machen kann, mal die Zahlen anschaue der letzten 10 Jahre, Grippeepidemien, ja, jedes Jahr sterben 10.000 Menschen im Schnitt, ne, 2017, 2018 waren 25.000. Es gibt jedes Jahr Hunderttausende von Infizierten allein in Deutschland, ja. Wobei man ja noch gar nicht weiß, ob man da alle getestet hat. Mhm. Ich kann nicht nachvollziehen, was jetzt bitteschön an diesem Coronavirus so besonders gefährlich ist.
Das sagen Sie als Krankenpfleger.
Das ist natürlich ein ganz schwieriges Thema, sich so zu äußern im Moment, weil man sofort mit Totschlagargumenten da überzogen wird, Italien etc. Wenn man sich mal anschaut, wie die Gesundheitssysteme in den europäischen Ländern, ja, an den Boden gefahren worden. Ja, vielleicht ist Deutschland noch eine Ausnahme. Dann darf man sich doch nicht wundern, dass eine Grippeepidemie zu solchen Ausmaßen führt. In Italien hat es 2017, 2018 fast die gleiche Situation gegeben. Das hat man aber alles klein gehalten. Es gab nur regionale Artikel in den Zeitschriften. Damals gab es in Krankenhäusern in Italien schon ähnliche Zustände. Und das möchte aber keiner mehr wissen. 2009 war es die Schweinepandemie. Ich habe mir, das kann jeder machen, Profiteure der Angst, ein Arte-Film, ja, ist jetzt kein Verschwörungssender, Profiteure der Angst, da wird an dem Fall der Schweineepidemie, der Schweinegrippe, wie es damals hieß, wird gezeigt, wie Big Pharma etc. Da etwas konstruiert hat, um, ja, ich sag jetzt mal Tamiflu auf den Markt zu schmeißen, ja, wo Regierungen genötigt worden oder sich genötigt fühlte, für Milliarden von Euro dieses Zeug einzukaufen, was überhaupt nicht wirksam war, ja. Und man blieb letztlich zum Glück drauf sitzen, ja. Ich möchte jetzt betonen, ich will das alles nicht verharmlosen, das ist alles ganz furchtbar, dass jemand an so einer Infektion stirbt. Nur mein Eindruck ist, da passiert gerade was, da ist eine Welle im Gang, wo sich kaum jemand traut zu sagen, halt, ist das noch alles angemessen? Ja? Leute, die ihren Finger heben und Fragen stellen, ob das Herr Wordag oder Frau Mölling ist, die werden sowas von niedergebrettert.
Sie beziehen sich auf Virologen.
Meine Angst ist, dass es jetzt hier so eine Gleichschaltung gibt, auch in den Medien, dass jeder, der eine etwas kritische Auffassung hat, ja, als Verharmloser, einfach niedergemacht wird. Und noch eine ganz kurze Anmerkung. Aber, ich hab auf Ihren Anrufbeantwortende Dame gehört heute Morgen, die davon sprach, man könne nicht alle verkrachte Existenzen jetzt retten. Es ging um die Hilfspakete für Solo-Selbstständige. Das finde ich eine unfassbare Unverschämtheit.
Ja.
Ich hoffe, da haben Sie was
falsch verstanden. Ich glaube, das war wahrscheinlich, sage ich mal jetzt im Sinne der Kollegin, anders gemeint. Ich danke Ihnen aber ganz herzlich. Ich finde das einen ganz wichtigen Punkt, den Sie hier eingebracht haben. Und deswegen haben wir ja auch heute extra oder zu diesem Punkt, der vertritt ja ganz ähnliche Meinungen, Professor Axel Schmidt eingeladen. Aber weil er gleich weg muss, weil er schon wieder unter Zeitdruck steht, Herr Roselieb vom Institut für Krisenforschung an der Uni Kiel, ich hoffe, Sie haben noch diese Minute, um uns das zu sagen. Sie vergleichen das ja, Sie sind ja da in der Forschung. Ist das jetzt, was wir jetzt erleben, tatsächlich ein Hype, den wir da übertreiben? Hat es sowas nicht schon immer gegeben und wird das jetzt so hoch geputscht?
Also man sollte nicht glauben, dass die Bundesregierung jetzt so Politik oder Krisenmanagement Pi mal Daumen betreibt. Das, was dort im Hintergrund zur Anwendung kommt, heißt in der Behördensprache ein sogenanntes rollierendes Maßnahmencontrolling. Das bedeutet, bevor man eine Maßnahme einleitet, wie beispielsweise die Ausgangsbeschränkungen, wird eine Prüfung zunächst auf Effektivität durchgeführt. Das heißt, Fachbehörden, Robert-Koch-Institut, aber auch Gesundheitsamt beurteilen, ob man mit diesen Maßnahmen voraussichtlich das Kernziel, beispielsweise weniger Neuinfektionen, erreicht oder ob es eben nur Politik-PR ist, um spektakuläre Bilder zu liefern. Und da können Sie sicher sein, diese Maßnahmen sind natürlich nicht mit allen Menschen zu machen. Einige haben garantiert was dagegen. Das ist auch gut und richtig in einer pluralen Gesellschaft. Aber eben die Mehrheit sagt schon, das müssen wir machen. Das kriege ich auch in den ganzen Telefonkonferenzen jeden Morgen mit. Die zweite Sache, die wir immer dann durchführen oder wo wir viel gefragt werden, ist eben die Frage der Effizienz. Da geht es nicht darum, die günstigste Möglichkeit zu haben, sondern eben den besten Weg zum Ziel zu haben. Und da schaut man natürlich nach links und nach rechts. Und Sie haben auch an den Höreranfragen gemerkt, die Meinungen gehen da auseinander. Der eine sagt, nein, meine Handydaten gebe ich nicht her. Und der andere sagt, doch, das kannst du schon machen. Da möchten wir ja nicht irgendwelche Heiratsschwindler oder Falschparker mit überführen. Es geht wirklich um Gesundheit. Es geht um das Leben einiger Menschen. Und da wird man sicherlich in die Diskussion eintreten müssen. Ich warne jetzt so ein bisschen davor, den Eindruck zu erwecken, dass die Bundesregierung und auch die Kreise und kreisfreien Städte da im Blindflug unterwegs sind. Die machen das schon ein bisschen länger. Und das, was wir auch eben haben, und darum heißt es rollierendes Maßnahmencontrolling, ist eben, dass man während der Umsetzung dieser Maßnahmen auch die anderen Werte im Blick behält. Gesundheit ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der steht auch sehr, sehr hoch, aber auch für diese ganzen anderen Punkte wurden sogenannte Kipppunkte definiert. Das heißt, man schaut sich die wirtschaftliche Entwicklung an. Wie viele Anträge auf Kurzarbeit gibt es? Wie viele beispielsweise Strafanzeigen wegen häuslicher Gewalt gibt es? Das sind alles Daten, die liegen dem Staat sehr, sehr nahe vor, weil das alles Behörden sind, die diese ganzen Daten dann täglich aktualisiert auch bereitstellen. Und Sie können sicher sein, dass man da mit sehr vielen Augen auf diese ganzen Themen schaut. Also wer glaubt, es gehe jetzt nur darum, die Krankenhäuser mal zu pushen, der irrt gewaltig. Da behält man auch die gesamte Volkswirtschaft, die gesamte Gesellschaft ganz gut im Blick.
Frank Roselieb, der geschäftsführende Direktor des Instituts für Krisenforschung an der Uni Kiel, der uns jetzt, weil er den nächsten Termin hat, leider verlassen muss in dieser Diskussion. Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Roselieb, schon mal ganz herzlich für das, was Sie da jetzt eben beigetragen haben. Vielen Dank. Und ich kann die Frage, das, was Herr Sendig gerade angestoßen hat, also der Meinung ist, das handelt sich im Moment um einen Riesenhype. Er ist Krankenpfleger, weiß also, wovon er zumindest fachlich spricht und sagt, da würden also abweichende Meinungen anderer Virologen, er hat da Namen genannt, die würden geradezu totgeschwiegen. Axel Schmidt, Professor, da Virologe in Bochum, vertreten Sie eine ähnliche, Sie haben ja auch eine etwas abweichende Ansichten. Sehen Sie das auch? Passiert das tatsächlich in der Öffentlichkeit?
Also im ersten Teil des Telefonates von Herrn Sendig schließe ich mich schon an, die Aussage, die er zu Anfang getroffen hat, ob das nun wirklich ein Hype ist und eine Hypekurve und in welcher Phase der Hypekurve wir uns eventuell befinden, das kann ich, glaube ich, nicht abschätzen, das kann keiner zurzeit abschätzen, wenn es überhaupt ein Hype ist. Aber was mir wichtig ist, ist die Fragestellung, was passiert denn nach der Pandemie, wann kommt die nächste Pandemie? Die Frage ist, was sind Epiphänomene, was sind apokalyptische Reiter? Und ich denke, wir haben einen apokalyptischen Reiter und das ist die Überbevölkerung der Erde. Wir sind derzeit bei 8 Milliarden Menschen hier auf der Erde und haben die Erdoberfläche von 150 Millionen Quadratkilometer. Das heißt also 50 Personen pro Quadratkilometer, was sehr hoch ist. Das ist die gesamte Erdoberfläche, auch Wüsten, alles mit drin. Wenn wir mal ausrechnen, wie hoch die Biomasse der Menschheit ist, so landen wir bei 500 Millionen Tonnen. Das ist also das Zehnfache des Wassergewichtes des Bodensees. Es ist die Frage, ob die Welt sowas, und wir sind ja noch im exponentiellen Wachstum, überhaupt weiter aushalten kann und ob das nicht auch der Grund und der Boden ist, dass solche Dinge weiter ausbrechen werden in Zukunft und wann dann wirklich mal ein ganz fatales Ereignis eintreten wird. Mhm.
Dann sollte man jetzt auf keinen Fall aus Ihrer Sicht von einem Hype sprechen oder dass wir da jetzt dass wir überreagieren?
Nein, das habe ich nicht gesagt. Also man sollte es schon mit Augenmaß betrachten und es ist durchaus möglich, dass es ein Hype ist, aber es ist kein wirklicher Hype. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Hype irgendwann kommen wird und das betrifft ja auch letztendlich Umweltschutz und was Frau Thunberg gesagt hat und so weiter. Es ist diese extreme Bevölkerungsexplosion, die wir haben und das ist in meinen Augen die Grundlage für alle diese Missetaten und Dinge, die hier passieren. Wir haben also zum Beispiel einigen asiatischen Riesenstädten zur Arbeitszeit eine Einwohnerdichte von 4 Personen pro Quadratmeter.
Was müsste sich jetzt, um zumindest jetzt kurzfristig reagieren zu können? Das, was Sie alles ansprechen, sind ja wahrscheinlich ganz, ganz langfristige, also natürlich akute, aber auch langfristige Probleme, die auf uns zukommen. Wir müssen uns da wahrscheinlich noch ganz anders und viel besser vorbereiten. Kurzfristig jetzt, was müsste sich ändern, beispielsweise an den Schwächen des Gesundheitswesens, die sich jetzt aufzeichnen? Herr Schmidt, was sagen Sie dazu?
Also das sehe ich so, dass ich meine, es ist wahrscheinlich, wenn wir eine Durchseuchung haben von, ich kann es nicht sagen, 40-70% oder was auch immer, mit dem Coronavirus hier möglicherweise uns die gefährdeten Patienten in Quarantäne genommen haben, wie es die Schweden gemacht haben und dass wir da durchlaufen, dass wir möglicherweise einen gewissen Immunschutz haben für Coronaviren, ist bekannt, dass er im Allgemeinen nicht sehr lange hält, 1 bis 2 Jahre. Vielleicht gibt es dann auch bereits den Impfstoff, sodass man boostern kann. Das ist ja nicht die erste Coronavirus-Infektion. Wir hatten ja schon das 229E und kann das fortführen. Also bis zum März insgesamt hatten wir schon 7 unterschiedliche respiratorische bekannte Coronavirus-Infektionszüge, die hier durch die Welt gegangen sind. Die Frage ist, wie ist der Impfschutz, wie ist die Durchseuchung, wie kann man sich schützen? Und das wird wahrscheinlich durch ein gewisses Durchlaufen gehen, dass man eine Grundimmunisierung hat und eine gewisse Durchseuchung. Ich denke, dass das möglicherweise ein probates Mittel ist, dem ganzen Einhalt zu gebieten. Auf jeden Fall nicht so, wie die Vereinigten Staaten von Amerika gemacht haben. Die Grenzen schließen, erstmal nicht reagieren, dann vom Centers for Disease Control den das Testsystem zu nehmen, was dann über die Phase nochmal optimiert werden musste, und keine entsprechenden weitreichenden Isolierungsmaßnahmen zu machen für gefährdete Personen und auch jetzt immer noch zum Beispiel in New York in meinen Augen noch nicht adäquat zu reagieren. Mhm.
Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Sie haben es vorhin angedeutet, diese Schwächen, die sich jetzt in unserem Gesundheitssystem schon zeigen, die jetzt noch befürchtet werden, mangelnde Ausrüstung und Ähnliches und das Krankenpersonal, das sich da kümmert, die Ärzte, die Pfleger, völlig überfordert. Was kann und was muss sich da jetzt dann relativ schnell ändern, wenn wir mit dem akut Schlimmsten da mal durch sind?
Also wir werden sicherlich beispielsweise über die Frage Krankenhausplanung ganz anders sprechen. Es ist noch kein halbes Jahr her, da hat es ein Gutachten gegeben. Die Hälfte aller Krankenhausbetten in Deutschland sind ineffektiv. Diese Krankenhäuser sollte man schließen. Da erinnert sich jetzt kaum noch jemand dran. Wir sind sehr dafür, auch regionale Krankenhäuser zu haben. Man wird sicherlich auch unter dem Aspekt der Katastrophenvorsorge ganz anders an die Dinge rangehen. Man wird dafür sorgen müssen, da gibt es ja auch Ansätze, auch Herr Spahn hat das schon gesagt, dass Lieferketten eben nicht alle immer nur um den ganzen Globus gehen, sondern dass wir bestimmte Produkte auch hier in Deutschland produzieren. Und da sind natürlich auch die Krankenkassen gefordert, den dann höheren Preis zu bezahlen. All diese Dinge kommen auf den Prüfstand und dann kann es auch besser werden. Auch das geht nicht von heute auf morgen. Aber dieses Bewusstsein, dass man ein Krankenhaussystem ganz, ganz überwiegend nur unter wirtschaftlichen Aspekten organisiert und umsetzt, die Zeit ist ganz sicherlich vorbei. Das ist eine öffentliche Daseinsvorsorge, die kostet Geld. Und das muss sie auch kosten, wenn wir die Gesundheit der Menschen besser und in Zukunft auch langfristiger schützen wollen.
Und das kommt, Sie sprechen den Kostenfaktor an, das wird teuer. Und wer zahlt?
Natürlich wird das teuer, am Ende zahlt es der Steuerzahler, aber das ist in einem Staatssystem so. Es wird sicherlich ja auch nach der Krise nochmal eine Diskussion geben müssen. Diese Milliarden, die jetzt ja zusätzlich völlig zu Recht ausgegeben werden zur Unterstützung der Wirtschaft, werden natürlich zu einer Schuldenexplosion führen. Das heißt, wie führen wir diese Schulden zurück? Gibt es dann so eine Art Solidarpakt Corona oder Ähnliches? Die Diskussion beginnt dann aber vehement, wenn diese Krise vorbei ist.
Die deutsche Corona-Politik angemessen oder übertrieben, das ist heute unser Thema im der Sendung der Vormittag, unsere Diskussion zu diesem Thema, an der Sie sich unter 00800 44644464 eventuell noch beteiligen können. Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an kontrovers@deutschlandfunk.de. Die deutsche Corona-Politik angemessen oder übertrieben, das ist heute unser Thema. Wir wollen Hörer zu Wort kommen lassen. Wieder erst einmal Mails. Da schreibt uns Ulrich Baumgart, wäre es Ihnen möglich, gleich in Ihrer Sendung noch einmal zu erklären, warum in Deutschland die Infektionen um Tausende steigen, obwohl die Menschen fast nur noch vereinzelt unterwegs sind, die Kontakte also wirklich heruntergefahren wurden. Da würde ich als Laie jetzt sagen, diese Antworten habe ich jetzt zumindest am Wochenende gehört, das dauert noch einige Zeit, bis es da Resultate gibt. Aber Fachkundige und mit medizinischen Aspekten befasst sich da unsere Sendung morgen um die Zeit wieder auch mit Höreranrufen. Da wieder ausführlicher. Heute geht es uns vor allem erst einmal um eine Bewertung der deutschen Corona-Maßnahmen, eine Bewertung der Politik. Da schreibt uns Bettina Mahner. Ich bin der Meinung, dass ab sofort sämtliche Firmen geschlossen werden sollten. Wie kann man nur jetzt schon an Lockerungen der Regeln denken? Das ist absurd. Völlig andere Meinung oder etwas andere Meinung zumindest ist Michael Oberseider, der uns schreibt, auch wenn das menschliche Leben das höchste Gut ist, stelle ich mir dennoch die bange Frage, wie lange wir uns die Ausgangsbeschränkungen ökonomisch leisten können. Und Herr Kretschmann aus Berlin ist jetzt am Telefon. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen in die Runde, also sozusagen da, wo die Leute sitzen. Ich habe auch Bedenken, was diese deutsche Politik, also es ist ja nicht nur die deutsche, sondern eigentlich halt überall, auch wenn es in Deutschland eine kleine bisschen andere Regelungen gibt oder so, aber im Grunde betrifft es alle sogenannten westlichen Demokratien. Ich habe ein bisschen Sorge, dass wir nicht ehrlich sind, was die Rechtsprechung eigentlich dazu gerade momentan sagen würde. Also Wir berufen uns, wenn ich das richtig verstehe, die Politik beruft sich insbesondere auf das Infektionsschutzgesetz und da besonders auf den Paragraph 28 Absatz 1. Und da steht ganz klar drin, dass zum Beispiel Einschränkungen der Bewegungsfreiheit und so weiter und so fort immer im Zusammenhang stehen müssen, dass die dann auch beendet werden, wenn die Schutzmaßnahmen eingeführt und getroffen worden sind. Jetzt frage ich mich natürlich in Richtung Politik, was denn eigentlich gerade die Schutzmaßnahmen sind, weil die Einschränkungen selber sollen ja eigentlich nicht die Schutzmaßnahmen sein. Also zumindest verstehe ich diesen Absatz 1 im Artikel 28 da nicht so, wie das die Bundesregierung gerade momentan versucht auszudeuten. Mhm. Das kann man natürlich sagen, dass wir da schlicht und ergreifend rechtlich auf ganz unsicheren Boden sind.
Ja, es wäre schwierig. Ich denke, Herr Landsberg weiß dazu vielleicht was. Wie sehen Sie das? Ja? Wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, Herr Kretschmann, das geben wir aber die Frage schnell an Herrn Landsberg weiter. Sie kommen gleich wieder dran.
Man hat recht. Es ist nicht ganz sicher, ob unser Infektionsschutzgesetz diese Ausgangsbeschränkungen als Ermächtigungsgrundlage, denn die ist notwendig, tatsächlich trägt. Dort steht wörtlich: Ich kann gehindert werden, einen Ort aufzusuchen oder einen Ort zu verlassen, bis die Schutzmaßnahmen durchgeführt werden. Also mitnichten ist da vom Wortlaut jedenfalls gedeckt, zu sagen, ich muss monatelang oder wochenlang bestimmte Ausgangsbeschränkungen hinnehmen. Man wird abwarten, es gibt ja die ersten Klagen, wie die Rechtsprechung dann am Ende entscheidet. Im Zweifel geht das vielleicht sogar bis zum Bundesverfassungsgericht. Andererseits haben wir die sogenannten Generalklauseln im Ordnungsrecht. Wenn Gefahr für öffentliche Sicherheit und Ordnung, und das ist die Gesundheit natürlich der Bevölkerung, besteht, können die notwendigen Maßnahmen ergriffen werden. Aber rechtlich ganz einwandfrei und eindeutig ist das nicht, da hat Herr Kretschmann recht.
Herr Kretschmann, in dem Punkt haben Sie recht, Sie wollten aber noch was sagen.
Genau, ich wollte noch was anderes sagen, weil ich finde halt auch, dass sozusagen auch der Artikel 2 des Grundgesetzes, persönliche Entwicklung und so weiter und so weiter, Entfaltung, wo ja sich darauf bezogen wird, wo ja sozusagen das Leben und die Gesundheit als ein besonderer Wert für alle dasteht, und dem man ja jetzt gerade momentan sagt, das ist das Wichtigste überhaupt, ganz nachvollziehbar bis zu einem bestimmten Punkt, weil wir hören ja jetzt auch schon aus den Medien, und ich bin selber Diplom-Sozialarbeiter und weiß, was das bedeuten wird. Wir werden Folgeerscheinungen an Krankheit, an Tod, an Leid haben, sowohl was die wirtschaftliche Existenzgrundlage angeht und allen psychischen Belastungen, die damit zusammenhängen, als auch die häusliche Gewalt, die steigt und so weiter und so fort. Und das trifft dann im Zweifelsfall Risikogruppen wie Kinder in kleinen Mietswohnungen etc. pp. Und also zum einen, in welcher Form der Abwägung findet das statt? Was macht eigentlich die Bundesregierung und auch die Länder gerade momentan, um diese zu schützen, dass sie sozusagen in ihrer Gesundheit nicht auch gefährdet werden? Und zum anderen sagt aber auch der Artikel 2, dass das nicht der Artikel ist, der über allen steht, sondern alle anderen Artikel bis Artikel 19 sind genauso gleichwertig zu betrachten. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da erhoffe ich mir mittelfristig einen Umgang mit Corona, der Demokratie nicht gefährdet. Und das sehe ich gerade momentan als ein ganz großes Problem, weil was passiert, wenn wir uns sozusagen darauf einschießen, Gesundheit ist das oberste Gebot, und zwar bezogen auf Corona und natürlich das Gesundheitssystem, was an seine Grenzen kommt und so weiter und so fort, wenn wir gleichzeitig aber sozusagen unsere demokratischen Grundlagen an vielen Stellen praktisch außer Kraft setzen. Mhm. Und das Versammlungsverbot ist praktisch flächendeckend, ne? Und zwar ohne Wenn und Aber. Uns geht noch ein Stück weiter. Eigentumsrechte. Menschen dürfen zum Beispiel nicht mehr nach Mecklenburg auf ihre eigenen Grundstücke fahren. Mhm. Fragezeichen, ist das sinnvoll, wenn die Grundstücke doch vielleicht sozusagen viel mehr gewährleisten würden, dass die Familien A, entspannter leben könnten in der Zeit und gleichzeitig trotzdem isoliert sind. Mhm. Aber da Frage in die Runde, ne? Politik muss das auch abwägen, ob das so geht.
Herr Kretschmann, ich notiere es mal. Danke. Also Ihr zweiter Punkt, Sie haben da Befürchtungen, dass der Umgang mit Corona die Demokratie gefährdet. Ist notiert als Punkt, spreche ich gleich an, will aber ganz schnell noch ein bisschen sammeln und Herrn Rode noch zu Wort kommen lassen aus München. Guten Morgen.
Guten Morgen. Ja, erstmal vielen Dank für die ausgeglichene Diskussion, die sehr pluralistisch ist, seitdem wir sind jetzt im postideologischen Zeitalter, also die Substanz der Talkshows nimmt zu, wenn Experten da sind und nicht Ideologen. Also ist wunderbar. Das ist ein Vorteil in der Krise. Aber was ich sagen möchte, ist, dass die Welt sich verändern wird, ist auch aus Volkswirtschaftstheorie. Es gibt die sogenannte Hysteresis-Hypothese. Wenn ein externer Schock eintritt, dann steigt die Langzeitarbeitslosigkeit danach auf jeden Fall ständig weiter, ohne dass da Gegenmaßnahmen wirklich fiskalisch wirksam sind. Und deswegen glaube ich, dass Dinge, die wir uns in der Eventgesellschaft, wo wir über Haltung, über Worte statt Handeln schön reden konnten und so Ivory Towers bauen konnten, dass es jetzt darum geht, doch so Dinge wie Währungsreform einzuleiten, damit ist verbunden Grundeinkommen und Bereitstellung eben kollektiver Güter wie die Daseinsvorsorge im Krankenhaus und so weiter und so fort. Und ich bin sicher, dass das irgendwie von außen, ich bin auch ein gläubiger Mensch, nicht, dass ich jetzt irgendwelche Theodizee-Thesen hier treiben will, aber ich glaube, dass es auch wieder das Gute im Menschen herausbringt und dass wir eben neue gesellschaftliche Systeme jetzt einführen, die, wo wir immer gesagt haben, der Globalisierung, es ist notwendig, aber den Willen dazu, sein Leben wirklich zu ändern, hätten wir aus innerer Kraft nicht geschafft. Deswegen braucht es diesen externen Schock.
Also auch eine andere, wenn ich es richtig verstehe, irgendwie eine andere Wirtschaftsordnung als Folge oder irgendwie mehr Gerechtigkeit?
Wie würden Sie es definieren? Ja? Ich bin eher auch ein Fan, der glaubt, der Markt muss das mehr lösen, als dass es jetzt Interventionismus ist. Aber ich glaube, dass es Hand in Hand gehen kann, gesellschaftlich neue Modelle, die ja politisch auch eigentlich von Liberalen bis zu Sozialisten, wie es beispielsweise das Grundeinkommen befürwortet, dass da jetzt Spielraum ist und dass wir uns das gar nicht mehr leisten können, dass jetzt jeder, der in Bedürftigkeit fällt, kontrolliert wird und so weiter und so fort. Und da kann man jetzt Bereiche, und da sind wir in Deutschland durch die kommunale Struktur eben super aufgestellt, da können wir jetzt Dinge ausprobieren, wie es jetzt in mehr Generationen wohnen und Dinge und nicht monetäre Dienstleistungen, die in Zeitbanken aufgenommen werden. Also da gibt es schon eine Menge kreative Möglichkeiten und ich glaube, dass die Krise auch jetzt Räume gibt, die eben, wie gesagt, eben gerade nicht, dass jetzt Sozialisten wieder jetzt oder Marktliberale danach wieder, ich glaube, dass da eine andere Ebene der Politik sozialen Zusammenarbeit entstehen kann. Das ist also meine Hoffnung. Vielleicht bin ich jetzt selber Utopist, obwohl ich mich Realist eigentlich nenne, aber
Herr Rode,
ja, danke, dass Sie mir so lange Wort jetzt gegeben
ich
haben.
Ich danke Ihnen, dass Sie sich bei uns gemeldet haben. Herr Landsberg hat es ja vorhin schon etwas angedeutet, dass da eben nach dieser Corona-Krise, wenn sie irgendwann mal durchgestanden ist oder auch in den nächsten Monaten, dass da ganz andere Themen oder viele Themen auftauchen, die wir heute noch gar nicht uns vorstellen können, aber dass da vieles umorganisiert werden wird. Ich will aber den ersten Punkt auch noch aufgreifen, den wir da gehört haben. Also da hatte der Hörer ja Angst oder die Sorge, dass der Umgang mit Corona die Demokratie gefährdet. Dazu haben wir auch eine E-Mail, die uns Mike Gotzes geschrieben hat. Er schreibt, es ist erschreckend, wie einfach es heute wäre, eine totale Diktatur umzusetzen. Alles, was man heute benötigt, um die Bürger in den eigenen vier Wänden zu verbannen, ist ein Feind, den man nicht sehen kann. Ein paar Ärzte, die als Superautorität inszeniert werden und die Massenmedien, die jeden in den Staub treten, der Fragen stellt oder gar Zweifel äußert. Ich glaube, diesen Schuh müssen wir uns heute nicht anziehen. Um Deutschlandfunk ohnehin relativ wenig, würde ich mal sagen. Herr Schmidt, Professor Axel Schmidt, Virologe in unserer Runde, sehen Sie da im Moment in Deutschland die Gefahr, dass sich die Politik da alles Mögliche anmaßt und wir da auf einem sehr gefährlichen Weg sind?
Ich sehe diese Gefahr durchaus nicht sehr groß. Also in Ungarn sehe ich das ziemlich groß, was ich so an Pressesplitter mitbekommen habe. Aber wenn ich auch dieses Handy-Tracking und Ähnliches sehe, die Daten wurden ja rapportiert als anonymisierte Daten der Telekom. So kam das jedenfalls über die Presse bei mir an. Und dann gab es, ich meine, es waren zwei Tage später gewesen, eine Aussage, ich meine, das sei vom RKI gewesen, dass man festgestellt hatte und die Deutschen lobte, dass also 60% sich, wie es mir in Erinnerung geblieben ist, nicht mehr als 300 Meter vom Wohnort entfernt hatten. Da stellt sich mir die Frage, waren das anonymisierte Daten? Um sowas ermitteln zu können, braucht man doch Telefonnummer und worauf das Ganze gemeldet ist, auf welchen Wohnort. Also da habe ich schon auch im Rahmen des Datenschutzes massive Bedenken und ich denke, das sollte man auch verfassungsrechtlich überprüfen, ob das so in Ordnung ist. Mhm. Auf der anderen Seite, was mir noch sehr wichtig ist, die Aussage von Herrn Landsberg, wo er auf die Krankenhausbedarfsplanung hingewiesen hat. Das sollte nicht untergehen. Wir haben wirklich ein System, was angepasst werden muss, im Moment nicht auf dem wirklichen Stand ist, wie wir es brauchen. Also hier müssen wir uns unbedingt Gedanken machen und auch zeitnah handeln. Das ist das Entscheidende. Gedanken machen wir uns schon lange darüber. Handeln haben wir noch nicht so viel gemacht. Und das gilt natürlich auch auf den ambulanten Bereich auszudehnen. Und zu Herrn Rode, was ich sehr interessant fand, sehr zentral, den Begriff der Eventgesellschaft. Also jeder ist sicherlich für sich selbst verantwortlich und für die Gesellschaft. Und ich habe mehrere persönliche Meinungen, Kommunikationen gehabt, Fußball des Deutschen, liebstes Kind. Die Leute waren nicht bereit zu sagen, wollen wir ja doch hingehen, haben die gesagt. Und haben nicht verstanden, dass das ja letztendlich wirklich eine Gefährdung ist, wenn man da so eng auf eng hockt. Irgendwie scheint es dann noch nicht bei jedem, vielleicht jetzt, das ist ungefähr eine Woche her, jedenfalls da war noch nicht bei jedem der Funke übergesprungen.
Mhm. Herr Landsberg, viele Themen, vieles haben wir auch schon angesprochen. Eins vielleicht noch, was wir jetzt hier debattieren sollten. Die Menschen bestellen jetzt in diesem Moment noch mehr im Internet. Wie ist das da für die Kommunen? Droht da jetzt ein Geschäftesterben, dass unsere Innenstädte, Fußgängerzonen auch in kleineren Gemeinden gewaltig verändern wird? Wie kann man dieser Gefahr entgegenwirken?
Also die Gefahr besteht eindeutig. Die Menschen gewöhnen sich jetzt noch mehr als schon vorher daran, dass man online bestellen kann. Werden sie dann hinterher in die Läden gehen? Und Frage, werden diese Läden überhaupt noch existieren? Das ist sicherlich auch eine Aufgabe von Kommunen mit dem Einzelhandel, dafür zu werben. Übrigens, teilweise findet das statt, wenn sie also in manchen Buchhandlungen, die sind ja im Moment geschlossen, online bestellen. In ihrer Stadt haben sie das auch 2 Stunden später vor der Tür. Da findet regional enorm viel statt. Es gibt Plattformen, die sich da austauschen und deswegen prophezei ich, nach der Krise werden wir eine Renaissance der Kommunen und der Kommunalpolitik und der regionalen Betrachtungsweise, sei es jetzt Fragen der Daseinsvorsorge, der Beschaffung, der Krankenhausplanung haben. Und um nochmal auf Herrn Kretschmann einzugehen, es ist ja richtig, dass wir gravierendste Einschränkungen von Freiheitsrechten haben. Aber, und das ist auch mein Eindruck, das wird schon ständig überprüft und auch angepasst. Man sagt nicht, jetzt ist das so und das bleibt erstmal bis auf Weiteres so. Da finden ganz komplizierte Abwägungsprozesse statt. Ich will ein Beispiel nennen. Die Landesregierung in Schleswig-Holstein hat ja weitgehend einen Einreisestopp in dieses schöne Land verhängt für Touristen, hat aber auch gesagt, also wer dort eine Zweitwohnung hat, sag mal, lebt in Bielefeld oder in Hamburg, ein älteres Ehepaar, die sind natürlich vielleicht in der Zweitwohnung in Büsum oder sonst irgendwo sicherer. Dann haben aber einige Kreise gesagt, nein, wir wollen die Leute hier gar nicht, weil wir Angst haben, dass unser Gesundheitssystem überlastet ist. Zeigt aber, es findet Abwägung statt und es finden lokale, spezielle Lösungen statt. Und das ist richtig, weil das im Zweifel zu weniger Einschränkungen führt.
Herr Schmidtke aus Frechen am Telefon. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Ja, Ihr Anliegen?
Ja, was ich vermisse in der ganzen Diskussion ist die Frage der Finanzierung. Warum wird nicht eine Vermögensabgabe erhoben? Also die Regierung macht jetzt massenhaft Schulden, die schwarze Null wird verlassen und keiner hat bisher irgendwie mal angesprochen oder angedeutet, ja, es gibt ja noch eine andere Finanzierungsquelle als Schulden machen, eben eine Vermögensabgabe. Und es wurde immer betont, das ist die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg, hat die Kanzlerin, glaube ich, gesagt, auch andere. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde eine Vermögensabgabe eingeführt, um einen Lastenausgleich zu finanzieren. Und es gab nach dem Zweiten Weltkrieg sogar eine Einkommensteuer von 90%, das wissen die allerwenigsten. Mhm. Ich glaube, bis Anfang der 50er Jahre war die Einkommensteuer in der Bundesrepublik 90%. Und da hat sich keiner drüber aufgeregt. Wahrscheinlich haben sich schon die das bezahlen mussten, haben sich aufgeregt. Aber es wurde akzeptiert, weil eben eine besondere Situation da war. Und warum wird das nicht auch jetzt mal diskutiert oder auch mal eingeführt? der Kollege Christoph Heinemann im Deutschlandfunk hat letzte Woche mal dem Lindner die Frage gestellt, so sinngemäß, die arme Krankenschwester hilft dem kranken Reichen. Was tut der Reiche für die Krankenschwester? Mhm. Und da kam der Lindner sofort ins Schleudern. Man hörte richtig, wie er schluckte am Telefon. Und dann hat er sofort gewittert, es geht hier um eine Umverteilungsfrage, und hat das dann so abgebügelt. Aber da hat mal ansatzweise wurde da mal der Punkt angesprochen.
Ja. Herr Schmidtke, ich glaube schon, dass wir diese Diskussion hatten. Es gibt ja im Moment unzählige Äußerungen, Talkshows. Also ich habe das beispielsweise jetzt von Herrn Fuß gehört, vom IFO-Institut, der genau das gesagt hat. Wir sollten uns da zurückdenken oder erinnern an die Nachkriegszeit und solche Möglichkeiten da ins Gespräch gebracht hat. Herr Landsberge, wie sehen Sie das? Auf die Gemeinden kommen ja riesige Kosten zu jetzt. Wie kann man das alles noch finanzieren? Mit herkömmlichen Mitteln, Steuererhöhungen? Oder gehen Sie auch davon aus, dass man da über ganz andere Größenordnungen, in dem Sinne, wie es Herr Schmidtke jetzt auch angesprochen hat, nachdenken muss?
Also der Ansatz von Herrn Schmidtke ist ja richtig, dass man irgendwann mal darüber nachdenken muss und dann auch konkret umsetzen, wie kommen wir aus diesem Schuldenberg raus. Nur die Diskussion wird ja schon geführt. Nur qualifiziert kann man eigentlich erst handeln, wenn man weiß, wie lange dauert das. Wenn im Juli, August die Wirtschaft wieder liefe, was ich nicht glaube, aber es ist ja nicht auszuschließen, ist das eine andere Situation, als wenn das noch ein halbes oder dreiviertel Jahr dauert. Das heißt, die genaue Analyse, was ist an Schulden entstanden, was wird nicht nachgeholt, manche Bestellung, die jetzt nicht stattfindet, mancher Kauf, der nicht stattfindet beim Auto oder Ähnlichem, der wird ja nachgeholt. Aber nochmal, wir haben nach der Wiedervereinigung den Solidaritätszuschlag, sehr umstritten, aber doch viele, viele Jahre eine enorme Einnahmequelle für den Bund zwischen 15 und 19 Milliarden pro Jahr. Und ich bin sicher, nach der Krise wird über diese Modelle geredet werden müssen. Ganz klar.
Professor Axel Schmidt, wie wird das im Gesundheitsbereich aussehen? Auch da sind ja, wenn man jetzt Lehren ziehen will aus dieser Corona-Krise, wenn man sich besser aufstellen will, gewaltige Finanzinvestitionen offenbar erforderlich. Wie stellen Sie sich das vor? Wie kann man das bewerkstelligen?
Davon ist auszugehen, und auf der anderen Seite ist natürlich auch die Finanzierung wieder Landeshoheitsangelegenheit. Was da beschlossen wird, ich glaube, das ist im Moment viel zu früh, um dazu eine Aussage treffen zu können. Also ich habe auch noch nichts diesbezüglich gehört, da hat sich sehr geschlossen gehalten diesbezüglich.
Wenn ich noch nachfragen darf, weil vorhin hatten Sie es angesprochen, Sie hatten da große Bedenken, Datenschutz mit den Handydaten. Jetzt ist ja im Gespräch demnächst, ich glaube Südkorea macht das vor, und das gilt als Erfolgsmodell, dass sich zumindest Infizierte, die das wollen, also auf freiwilliger Ebene, dass die sich da dann ihre Handykontakte dann offenbaren könnten. Man kann sich so heißt es, eine entsprechende App einrichten, und das würde dann sehr dabei helfen, sagen die Befürworter, eventuelle Kontakte aufzudecken, Menschen, die dann wieder gefährdet waren in der Vergangenheit, die zu informieren. Was spricht dagegen, wenn man das freiwillig macht, Herr Schmidt?
Also wenn das kommuniziert ist und wenn das konsentiert ist, spricht gar nichts dagegen. Mhm. Nur ich denke, man muss da offen drüber sprechen und informiert sein. Mhm. Also ich sehe da nichts, was dagegen sprechen würde.
Herr Landsberg, ja?
Also vielleicht ein kleiner Hinweis, in Österreich hat es die Diskussion auch gegeben. Es stand ja übrigens am Anfang auch im ersten Entwurf zur Änderung des Infektionsschutzgesetzes sozusagen die gesetzliche Verpflichtung zum Tracking. Das hat man aus meiner Sicht aus gutem Grund rausgenommen. Aber die Österreicher haben eine App, die muss man nicht nehmen, die kann man, das ist freiwillig, wo dieses System, das läuft jetzt gerade an, aber offenbar funktioniert. Man ist viel schneller in der Lage festzustellen, mit wem hatte der Infizierte Kontakt, und kann man die dann informieren, dass sie zu Hause bleiben. Also wenn das freiwillig ist, finde ich das völlig okay. Das wird ja nicht auf Dauer sein, sondern nur vorübergehend.
Sind Sie denn der Meinung, Herr Landsberg, dass das in Deutschland funktionieren würde? Also wir hören ja immer wieder, bei der Digitalisierung sind wir fast ein drittes Weltland hinken hinterher. Was uns jetzt auch so höre ich, dass in den Kommunen auch Schwierigkeiten bereitet, bestimmte Ämtergänge digital zu erledigen. Wie sehen Sie das? Sind wir da ausreichend aufgestellt?
Also wir erleben jetzt ja einen Digitalisierungsschub. Nur wir haben häufig auch rechtliche Vorbehalte, dass sie bestimmte Anträge eben nicht digital machen können. Da müssen sie aufs Amt und darüber werden wir reden. Aber viele einfache Dinge laufen jetzt, wobei wir natürlich in der Tat das Problem haben, dass die Netze nicht so schnell und so ausgebaut sind, jedenfalls nicht flächendeckend, wie wir uns das wünschen würden. Und da würde ich auch sagen, das ist wieder auch eine Chance dieser Krise. Wir werden plötzlich hinterher merken, man, das ging ja auch online, das ging ja digital und dann wird man die Gesetze entsprechend anpassen. Also wir erleben ganz sicher einen enormen Digitalisierungsschub. Aber was dieses Handy-Tracking angeht, also Handyempfang haben Sie faktisch überall in Deutschland, das würde funktionieren.
Mhm. Herr Schmidt, weil wir langsam auf das Ende dieser Diskussion zugehen, Fazit aus der Diskussion oder wenn ich Sie fragen darf, welche Lehren ziehen Sie jetzt aus den Erfahrungen, die Sie in diesen Tagen machen? Was müsste sich aus Ihrer Sicht ganz dringend ändern oder wo müssten wir jetzt ganz schnell anpacken?
Also was schnell umzusetzen ist, ist in meinen Augen erstmal der Umgang mit der Digitalisierung und die Vorteile davon zu nutzen, zumal wir in Deutschland, wir sind sicherlich kein dritte Weltland diesbezüglich, aber andere sind uns da schon ein großes Stück voraus. Und ich denke, dass das politisch wichtig ist und weiterhin eben auch zu gucken in den Krankenhäusern und der Notfallversorgung, wenn etwas passiert, dass wir da eine adäquate Patientenversorgung sicherstellen und garantieren können.
Sind Sie zuversichtlich, dass wir diese Corona-Krise bald in den Griff bekommen?
Ich hoffe es.
Mhm. Jo, Herr Landsberg, wie ist das mit Ihnen? Welche Lehren haben Sie jetzt aus diesen letzten Tagen gezogen? Was sehen Sie aus Sicht der Kommunen jetzt als ganz besonders dringlich an?
Also ich sehe als Ergebnis, dass die kommunalen Verwaltungen auch in der Krise funktionieren. Das heißt, mit starken Kommunen kann man auch große Probleme lösen. Aber wir brauchen mehr Digitalisierung. Wir brauchen einen Finanzschirm und zwar schnell, denn jetzt werden die Haushalte langsam aufgestellt fürs nächste Jahr. Und da brauchen wir die Solidarität von Bund und Ländern.
Mit den vielen Schwierigkeiten, über die wir ja täglich auch berichten, Sie erleben das vor Ort. Ja, wie zuversichtlich sind Sie, dass wir diese Krise gut in den Griff bekommen, sage ich mal?
Also ich bin überzeugter Optimist. Ich glaube, wir schaffen das, auch wenn dieser Begriff etwas abgedehnt ist inzwischen. Ich glaube, dass wir das schaffen. Wir haben verglichen mit den anderen europäischen Ländern ein wirklich gut funktionierendes Gesundheitssystem, auch wenn es vielleicht an seine Grenze kommt. Wir haben eine gute, effektive Verwaltung und wir erleben auch, dass das Zusammenspiel, was ja sonst nicht immer so reibungslos war, zwischen Bund, zwischen Ländern, zwischen Kommunen, unter Einbindung des Robert-Koch-Instituts, mit den ganzen Lagebesprechungen wirklich gut funktioniert. Und das ist keine Selbstverständlichkeit, weil die Situation und auch die politischen Voraussetzungen sehr unterschiedlich sind.
Die deutsche Corona-Politik angemessen oder übertrieben, das war heute unser Thema in der Diskussion. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Gerd Landsberg, den Sie jetzt am Ende gehört haben, und bei Professor Axel Schmidt und natürlich auch bei Frank Roselieb, der die erste Stunde in dieser Diskussion mit dabei war. Nach den Nachrichten geht es gleich weiter mit der Sendung der Vormittag, dann mit Umwelt- und Verbraucherthemen.